An der Tür des schmucken gelben Hauses in der Schreiberstraße 10 befindet sich ein goldenes Schild mit der Aufschrift Anwaltsbüro. Dieses Anwaltsbüro wird 1928 von Dr. Maria Plum eröffnet, die auch der erste niedergelassene weibliche Rechtsanwalt Freiburgs genannt wird. Zu der Zeit ist die Schreiberstraße an der Dreisam eine großbürgerliche Lage. Die Schnellstraße B31 gibt es noch nicht. Maria Plum ist Anfang 30, als sie die Kanzlei eröffnet. Geboren wird sie 1894 in Berlin, wo ihr Vater eine Chemiefabrik betreibt. Sie besucht eine Handelsschule und tritt danach in die väterliche Fabrik ein. Noch unter 20-jährig übernimmt sie deren Leitung, da ihr Vater krank wird. Als er 1918 stirbt, wickelt sie die Geschäfte der Fabrik ab und entscheidet sich, Jura zu studieren. Dazu gehört viel Mut, denn sie ist eine der ersten Frauen, die die Laufbahn als Juristin in Deutschland einschlägt. Sie studiert äußerst engagiert, unter anderem an der Uni Freiburg, und spezialisiert sich auf Wirtschaftsrecht, eine besonders ungewöhnliche Disziplin für Frauen zu der Zeit, von denen erwartet wird, wenn dann schon Familienrecht zu machen. Anfang der 20er Jahre schreibt sie ihre Doktorarbeit im Café Schmidt in der Bertholdstraße. Von diesem Café lässt Blum noch jahrelang Kaffee und Hörnle in die Kanzlei in der Schreiberstraße liefern. Von Anfang an führt Maria Plum die Kanzlei mit strengem Regiment, gemeinsam mit der Bürovorsteherin Marie-Louise Goppel. Über die Jahre wird das Anwaltsbüro Plum zu einer sehr renommierten Kanzlei.
Die Art, wie Maria Plum ihre Praxis aufbaute und führte, spiegelte genau ihr Wesen wider. In Fragen der Organisation, Disziplin und Arbeitsweise war sie streng. Punkt 8 Uhr hatten alle da zu sein. Sie selbst kam früher. Im Krieg und in der Nachkriegszeit, solange sie kein Auto zur Verfügung hatte, fuhr sie von Littenweiler morgens mit der ersten Straßenbahn, um dem Gedränge des Berufsverkehrs zu entgehen. Kurz nach 8 Uhr machte sie ihren Umgang. Das heißt, sie begrüßte jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter vom jüngsten Lehrling bis zum Sozius. Nicht, um die pünktliche Anwesenheit zu kontrollieren, das war Aufgabe der Bürovorsteherin, sondern um mit jedem ein paar freundliche, vielleicht auch einmal ermahnende oder kritische Worte zu wechseln.
Marie-Louise Goppel ist mehr als nur Maria Plums Bürovorsteherin. Die beiden gleichaltrigen Frauen sind auch Freundinnen und wohnen zusammen, die meiste Zeit in der Hasemannstraße 6 beim alten SC-Stadion. Ihre Beziehung erinnert an eine Ehe, in der Marie-Louise die klassische Position einer Ehefrau einnimmt. Sie sammeln gemeinsam Münzen und Medaillen, gehen in Konzerte und Marie-Louise unterstützt Maria in allen beruflichen Belangen. Als Bürovorsteherin ist Marie-Louise mit Aufgaben wie dem Erstkontakt zu neuen MandantInnen, der Einstellung von MitarbeiterInnen, der Organisation von Arbeitsabläufen und der Buchhaltung betraut. Sie ermahnt ihre Lebensgefährtin und Chefin regelmäßig, wenn diese sich nicht um die Zahlungen der MandantInnen kümmert, und scheint auch sonst alle Abläufe in der Kanzlei im Blick zu haben. Über die Beziehung der beiden wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Nach außen hin bleibt alles platonisch. Die feministische Historikerin Birgit Heidke erklärt.
Ich denke, es war wahrscheinlich schon ein offenes Geheimnis. Und ich denke, Plum war tatsächlich in einer Position, wo man ihr wenig anhaben konnte. Also die hat auch sehr viel für die Uni gearbeitet, ist eine der wenigen Frauen, die Ehrensenatorin der Universität wurde, weil sie die Universität in Rechtsfragen so gut beraten hat. Ich denke, es gehört einfach zum Code der Zeit, dass darüber nicht gesprochen wurde, weil es das nicht gab.
Das Büro, das die beiden von ihren unterschiedlichen Positionen als Chefanwältin und Bürovorsteherin aus dirigieren, ist strikt organisiert, hat aber auch familiäre Züge.
Das Büro Plum fühlte sich an wie eine Art Familie. Frau Plum nannte die Angestellten ihre Kinder und kümmerte sich mit großer Hilfsbereitschaft um deren Wohlergehen. Zum Familiengefühl trugen sicher auch die Bürofeste mit Gesangs- und Gedichtbeiträgen bei oder das alljährliche Gänsebratenessen im Schlossberg-Restaurant Dattler.
Die Anwältin Maria Plum beschreiben ihre MitarbeiterInnen als streng, aber nicht unmenschlich.
Bei aller Härte in ihren Anforderungen an die eigene Arbeit und die Arbeit anderer, bei aller Kampfbereitschaft für eine von ihr als gerecht angesehene Sache, bei aller manchmal furchterregenden Strenge, war sie von wirklicher Herzensgüte und unerschöpflicher Hilfsbereitschaft und konnte von strahlender Liebenswürdigkeit sein.
Die Juristin Lore Peschel-Gutzeit berichtet in ihrer Autobiografie von ihrer Zeit im Büro Plum. Nachdem sie dort ein Praktikum absolviert hat, wird sie von Maria Plum eingeladen, in ihrer Kanzlei ein Referendariat zu machen. Lore zögert zunächst, weil sie sich den hohen Ansprüchen nicht gewachsen fühlt. Sie beschreibt Maria Plum.
Vor allem Frau Plum, die mich angesprochen und eingeladen hatte, weckte in mir Ängste. Sie schien so herb, so männlich. Keine Frau trug damals Hosen, so etwas gab es überhaupt nicht. Man hatte selbstverständlich Röcke an, auch Frau Dr. Plum. Sie trug Kostüme, die fast genauso aussahen wie Herrenanzüge. Graue Jacken mit Nadelstreifen, vom gleichen Material und Schnitt wie Herrensackos. Dazu Röcke bis zum Boden, gerade geschnitten in Kastenform. Und weiße, hochgeschlossene Hemdblusen. Die Frisur von Frau Dr. Plum war ein Herrenhaarschnitt, kurz und glatt zurückgekämmt, im Nacken gerade abgeschnitten. Außerdem hatte sie eine tiefe Stimme, nicht männlich, aber durchdringend. Mit ihren großen blauen Augen fixierte sie ihre Gesprächspartner sehr genau.
Maria Plum entspricht also äußerlich und von ihrem Auftreten her nicht dem Frauenbild der Zeit. Ihre Anwaltskollegin Tula Huber-Simons berichtet, dass Plum der Auffassung ist, dass Frauen im Beruf möglichst immer gleich aussehen und nicht durch eine feminine Aufmachung auffallen dürften. Es scheint aber, dass Maria Plum auch über diese beruflich bedingte Anpassung hinaus Maskulinität verkörpert und männliche Rollen einnimmt. Tula Huber-Simons erzählt eine Anekdote aus dem Büro Plum.
Zu ihrer Zeit galt es noch als feste Regel, dass in akademischen und ähnlichen Berufen die Männer im Beruf Straßenanzug zu tragen hatten, das heißt Schlips und Jackett. Andererseits war es auch unschicklich für die Herren, in Gegenwart einer Dame, selbst bei größter Hitze, sich des Jacketts zu entledigen. An heißen Freiburger Sommertagen pflegte dann Frau Dr. Plum, im Lauf einer Sitzung ihr Kostümjackett auszuziehen, mit der freundlichen Aufforderung an die Herren, wenn sie wollten, das Gleiche zu tun.
Maria Plums Haltung zur Geschlechterthematik skizzieren Tula und Lore wie folgt.
Sie ging von der Gleichwertigkeit der Frau aus. Bei gleicher Leistung konnten Frauen das Gleiche erreichen. Es gab für sie weder typisch männliche noch typisch weibliche Berufe. Die Berufsbezeichnung war für sie gewissermaßen neutral. Sie lehnte die Feminisierung der Berufsbezeichnung ab. Sie nannte sich immer Rechtsanwalt.
Niemand in der Kanzlei zweifelte daran, dass Frauen Macht und verantwortungsvolle Arbeit leisten konnten und sollten. Viele Männer arbeiteten dort als angestellte Anwälte. Es war Normalität, dass Frauen in der Hierarchie über ihnen standen. Auch gab es zahlreiche männliche Juristen, die sich ebenfalls bewarben und eine Anstellung sehr wünschten, weil die Kanzlei Plum weit und breit als die beste galt. Geschlechterrollen wurden nicht thematisiert. Die Chefinnen dachten auch nicht darüber nach, ob sie als Frauen diskriminiert wurden oder nicht. Sie taten einfach ihre Arbeit und gingen davon aus, akzeptiert zu werden. Sie wurden akzeptiert, da sie brillante Arbeit leisteten.
Maria Plum ist seit 1929 Mitglied im Deutschen Akademikerinnenbund Freiburg und wird 1931 Vorstand des Vereins. Dass Maria sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, auch wenn sie nicht explizit feministisch ist, zeigt sich besonders ab 1933.
Das Interessante ist, dass Maria Plum nach 1933 in zwei Richtungen versucht, den Spielraum, den sie durch ihren Beruf hat und auch durch ihre berufliche Stellung hat, so weit wie möglich auszuschöpfen. Das eine ist, dass sie die Kanzlei öffnet für die jungen RechtsreferendarInnen, die keine Chance mehr haben im neuen Regime und in den neuen Verhältnissen. Das sind einmal Frauen, also Frauen, die ihr erstes Staatsexamen haben und praktisch in die Praxis müssen, also ein Referendariat machen im Staatsdienst, aber dann durchaus auch in einer Kanzlei und denen das durch Verordnungen verwehrt wird durch die Nazis, die die Frauen 1933 besonders aus der Politik sehr konsequent entfernen und sie sollen auch aus dem Rechtsberuf wieder vertrieben werden. Man will sie nicht mehr im Richteramt, man will sie auch nicht mehr als Anwältinnen. Deshalb werden zwar die alten Anwältinnen, die bekommen kein Berufsverbot wie die jüdischen Kolleginnen, dann wenig später schon, aber es soll kein Nachwuchs mehr kommen. Frauen dürfen also kein Referendariat mehr machen und Maria Plum öffnet ab 1934, als das Realität wird für junge Anwältinnen, ihre Kanzlei und ermöglicht ihnen dort sozusagen informell ihr Referendariat zu machen. Damit öffnet sich auch ein Zweig, der sich bis in die Bundesrepublik dann weiterzieht, dass ihre Kanzlei eine feministische Kanzlei wird, also feministisch im Sinne der bürgerlichen Frauenbewegung. Eine der Frauen, die dort dann untergeschlupft sind im NS, ist Dr. Carola Fettweis, die dann ab den 50er Jahren bis in die 70er Jahre mitschreibt an der Reform des Familienrechts.
Die zweite Richtung, in der Maria Plum ihren Spielraum im Nationalsozialismus ausschöpft, ist ihr Verhalten gegenüber Juden und Jüdinnen.
Die zweite Gruppe, die unterkommt bei Maria Plum in der Kanzlei, sind jüdische junge Anwälte und auch Anwältinnen, die aber, soweit ich das weiß, zum großen Teil emigriert sind, dann auch schon in den frühen 30er oder in den frühen Jahren des NS-Regimes. Aber die zunächst dort unterkommen und die offensichtlich auch von dort gut weiter vermittelt werden können in andere Kanzleien in Europa. Das Interessante ist auch, dass Maria Plum sehr früh anfängt, besonders Akademiker und ihre Familien zu beraten bei der Emigration. Das sind vor allen Dingen jüdische Freiburger Familien, die schon sehr früh ab 1933 ihre Emigration planen und die aber schon bereits dort auch mit den räuberischen Steuer- und Immigrationsgesetzen belegt sind. Und Maria Plum findet einfach viele Türen und Wege, um die Sache so zu planen, dass die möglichst viel von ihrem Vermögen retten können und sozusagen an den Gesetzen, den NS-antijüdischen Gesetzen vorbei unterbringen können.
Der Deutsche Akademikerinnenbund wird gleichgeschaltet und unter das Dach des NS-Frauenwerkes gestellt. Maria Plum bleibt Vorstand, während ihre jüdische Kollegin Erika Sienauer ihr Vorstandsamt aufgeben muss. Die Treffen des Vereins finden fortan nicht mehr in öffentlichen Lokalen statt, sondern bei den Mitgliedern zu Hause, auch bei Maria und Marie-Louise in der Hasemannstraße. Die Akademikerinnen entwickeln eine Strategie, wie auch jüdische Mitglieder weiter teilnehmen können. Die Gastgeberinnen begrüßen alle Ankömmlinge ausführlich im Flur. Falls eine Kontrolle von der Frauenschaft eintrifft, werden während dieser Begrüßung die schon eingetroffenen Jüdinnen von einer anderen Frau vorgewarnt und können buchstäblich durch die Hintertür entfliehen. Zudem werden in einem solchen Fall politische Statements von allen Beteiligten zurückgehalten. Sind die DAB-Frauen unter sich, herrscht dagegen ein offenes Klima. Maria Plum übernimmt auch ein Amt in einer Schlichtungsstelle der NS-Frauenschaft, das ihr von der NSDAP angeboten wird. Dort handelt sie ähnlich wie in der Kanzlei und im DAB und versucht, Frauen in problematischen Lagen herauszuhauen. Ihre Ämter im NS werden Maria Plum nach dem Krieg zum Verhängnis. Die französische Besatzung untersucht im Rahmen der Entnazifizierung ihre Rolle im NS. Ihre Kanzlei wird vorübergehend geschlossen. Marie-Louise schreibt eine Erklärung, um Maria zu entlasten.
Es ist sehr interessant, als Maria Plum eben unter dem Verdacht steht, eine Nazi-Funktionärin gewesen zu sein, schreibt Marie-Louise Goppel zwei sehr lange Briefe, in denen sie beschreibt auch, was Plum alles gemacht hat im NS und in welcher großen Gefahr sie sich befand und beschreibt auch die Sorgen und sie beschreibt das wirklich wie eine Gattin. Ja, also genauso hätte eine Frau über ihren Ehemann schreiben können, in derselben Haltung, mit derselben Bewunderung und Sorge. Das ist eine schöne Quelle, die zeigt, dass das keine pragmatische Beziehung war der beiden.
Marie-Louise berichtet in den Briefen von ihren Sorgen und Ängsten um ihre Gefährtin während der NS-Zeit.
Ich bin seit Januar 1931 Bürovorsteherin im Büro von Frau Rechtsanwalt Dr. Plum. Aus der gemeinsamen beruflichen Tätigkeit entwickelte sich auch ein freundschaftliches Verhältnis und eine gemeinsame Haushaltsführung. Ich kenne daher wie kaum ein anderer Mensch die Persönlichkeit und die charakterlichen und beruflichen Eigenschaften von Dr. Plum. Dass dazu als untrennbarer Bestandteil in diesen Zeiten auch die politische Einstellung gehört, ist selbstverständlich. Ich selbst bin stärkster Antinationalsozialist und gehörte nie einer Partei an. Die gleiche politische Einstellung hatte Frau Dr. Plum, solange ich sie kenne, und diese Einstellung hatte sich nie geändert. Und ich habe sie oft warnen müssen, in ihren Äußerungen Dritten gegenüber vorsichtiger zu sein, weil sie sonst noch Kopf und Kragen riskiert hätte. Dies schien mir deswegen besonders gefährlich, weil sie ohne dies häufig recht gefährliche Angriffe politischer Art im Rahmen der Berufstätigkeit erfuhr, so dass ich oft um sie zitterte. Wie viel Sorgen und Angst ich deswegen in diesen Jahren gehabt habe, aus der Befürchtung, dass die Tatsache solcher Beratungen und solchen Zusammentreffens bekannt werden und zur Verhaftung von Frau Dr. Blum führen könnte.
Einige Monate später wird Maria Blum entlastet und darf ihre Arbeit in der Schreiberstraße 10 wieder aufnehmen. Das Haus hatte als eines der wenigsten den Krieg unbeschadet überstanden. Auch nach dem Krieg engagiert sich Maria Blum weiter für die Geschädigten des NS. Sie führt beispielsweise Restitutionsverfahren für jüdische Überlebende, die ihre Wert- und Kunstgegenstände zurückbekommen wollen.
Das sind ja alles keine Zufälle, sondern das folgt einer Logik. Und von daher denke ich, sie war auf jeden Fall in einem beruflichen, ich würde das als beruflichen Widerstand bezeichnen. Sie selber hätte das wahrscheinlich so niemals genannt. Aber dafür sind wir ja dann auch die Nachgeborenen, die sich das anschauen. So würde ich das nennen.
Ihre Kanzlei ist über die Grenzen der Stadt Freiburg hinaus renommiert und verhilft vielen Frauen zu einer juristischen Karriere, wie etwa auch Maria Blums Nachfolgerin Dr. Fettweis, nach der die Kanzlei heute noch benannt ist. Im Anwaltsbüro Schreiberstraße arbeiten, in der Nachkriegszeit einmalig, drei Anwältinnen zusammen, Dr. Fettweis, Dr. Tula Simon und Dr. Blum. Ende der 50er Jahre erleidet Maria Blum jedoch einen großen Verlust. Ihre Gefährtin Marie-Louise verstirbt. Maria wohnt fortan allein in der Hasemannstraße. Wenige Jahre später, 1962, baut sie einen Autounfall bei einem riskanten Überholmanöver auf der heutigen B31 auf dem Weg zu ihrem Wochenendhaus in Titisee. Sie und der entgegenkommende Fahrer kommen dabei um. Ihre Kollegin Tula Simons erinnert sich an den Abschied von Dr. Maria Blum.
Es ist unmöglich, die bezwingende Macht und die Ausstrahlung ihrer Persönlichkeit mit bloßen Worten lebendig zu machen. Es ist daher auch unmöglich, die Erschütterung begreiflich zu machen, die bei ihrem jähen Tod Menschen aller Schichten ergriff, die je mit ihr in Berührung gekommen waren. Ein Abbild davon war das Meer von Blumen, vom bescheidenen Strauß bis zum üppigen Kranz, das ihren Grabhügel bedeckte. Ein Denkmal errichteten ihr die unzähligen Briefe, die aus Anlass ihres Todes aus aller Welt kamen und in der verschiedensten Weise zum Ausdruck brachten, wie sehr Menschen sich verlassen fühlten, die ihren Rat, ihre tatkräftige Hilfe, ihre Freundschaft oder auch nur die Gewissheit verloren hatten, dass sie im Fall der Not zu helfen bereit war.